HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, ich freue mich auf unsere nächsten 2 Stunden und die verbringen wir mit einem Comedian, mit einem Moderator, der im Sommer für sehr viel Furore gesorgt hat. Luke Mockridge ist heute mein Gast des Tages. Er ist ja mit seiner 3. Live-Tour unterwegs, die heißt Welcome to Lucky Land und bei ihm hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass ihm sowieso die Sonne aus dem Hintern scheint. Er kommt ja aus einer Familie, die Kabarett und Comedy erfahren ist. Die Schauspieler sind die Eltern. Bill Mockridge kennen viele von uns sicherlich noch aus der Lindenstraße. Und da blieb ihm vielleicht gar nichts anderes übrig. Zumal, wenn die Pateneltern dann auch noch Hella von Sinnen und Dirk Bach heißen, als die Bühne zu erobern. Aber das Erstaunliche bei Luke Mockridge ist, dass auch jemand, der so im Rampenlicht und so sehr in der Öffentlichkeit steht, wohl angeblich da auch schüchtern sein kann. Wir haben einiges zu besprechen heute mit dem Comedian Luke Mockridge. Und ich freue mich auf ihn. Und ich freue mich natürlich auch auf Sie. Gleich mehr mit uns, Bärbel Schäfer. Es ist Sonntagmorgen und Luke Mockridge ist heute mein Gast. Ich grüße dich.
Hallo, hier ist der Luke.
Ja, schön, dass du Zeit hast.
Ja, sonntags immer gerne. Nach dem Kaffee ist immer erstmal alles gut.
Du bist ja auch jemand, der uns heute wahrscheinlich einiges über Erfolg sagen wird, ne? Weil ich habe mich ja auf dich vorbereitet und sehe hier Grimme-Preis, Comedy-Preis, Fernsehpreis. Ich habe am Mittwoch zu Hause auf der Couch gesessen und war ausnahmsweise mal nicht für den Deutschen Radiopreis nominiert.
Luke, Frechheit.
Gibt es eigentlich Trost? Weil du kennst das ja nicht. Wenn du nominiert bist, räumst du ja immer gleich die Preise ab. Gibt es Trostworte für uns?
Ich mache mich mal gemein mit euch. Ich war auch mal für den Deutschen Radiopreis nominiert, vor vier Jahren. Wir haben gerade noch drüber gesprochen hier. Mit einer Nummer, die wir hier bei 1 Live gemacht haben. Und ich habe auch nicht gewonnen. Deswegen, ja, ich setze mich einfach mal empört mit euch ins Boot und bin einfach gemeinsam sauer.
Also du warst auch nominiert und kennst es, dass man nicht gewinnt. Das überrascht mich jetzt, weil du bist ja auch gerade mit Lucky Land unterwegs, deiner aktuellen Tour. Und da hast du ja gleich nochmal eine Verlängerung und noch mehr Hallen gebucht, gleich oben drauflegen können. Also das spricht ja eigentlich für deine Erfolgsserie.
Ich fühle mich sehr gesegnet, dass es gerade sehr, sehr gut läuft. Ich versuch selber immer, das Wort jetzt Erfolg oder so, das immer selber zu vermeiden, weil ich habe immer das Gefühl, sobald man das so benennt, dann hört man auf zu arbeiten.
Und, wie nennst du es denn?
Ich sage immer, es läuft gerade ganz gut und ich freue mich darüber, aber ich will mich da nie drauf ausruhen und will einfach immer weitermachen und weitermachen und für mich gibt es da keinen. Also sobald man das betitelt, dann hört man auf und dann ist so die Motivation weg. Deswegen, ich habe einfach Spaß an meinem Job und desto mehr Leute zugucken, desto schöner ist es. Und gerade gucken sehr viele zu. Es wird bestimmt mal eine Zeit geben, wo das nicht so ist. Deswegen freue ich mich einfach.
Und wenn man sagt, man benennt es jetzt nicht als Erfolg, aber plant natürlich trotzdem weiter. Du hast ja so einen inneren Motor, der dich dann immer wieder antreibt und auch nach vorne treibt. Das heißt, du setzt dir dann aber auch, während der Erfolg schon da ist, ich darf ja Erfolg sagen, dann auch schon wieder das nächste Ziel oder ist es ein von jeden Tag zu jeden Tag gucken?
Ja, da ist dann schon, klar, ist ja schon, man muss ja schon irgendwie Strategie, man muss es planen. Aber da ich ja auch mit diesem Job oder mit dieser Welt groß geworden bin und meine Eltern ja auch ein Theater hatten und auch Schauspieler sind, respektive waren und das war immer so Teil meiner DNA, habe ich aber dadurch auch eine professionelle Distanz dazu. Also ich hatte so ein bisschen Vorsprung, als ich angefangen habe, diesen Job zu machen und dass es dann irgendwie immer spannender und lauter und größer wurde, war ich aber mit dieser Welt schon sehr verwandt. Deswegen habe ich da ein bisschen eine Distanz zu und sehe das eigentlich sportlich. Also für mich ist das, ich definiere mich nicht über das, was ich mache, sondern das ist einfach mein Job, das ist mein Beruf, den mache ich sehr, sehr gerne und gerade läuft's und das ist einfach eine sehr schöne Situation.
Okay, ein Job, den, glaube ich, gerne viele machen würden, die montags wieder in einem Großraumbüro sitzen. Du sagst das jetzt extrem nüchtern. Dann schauen wir gleich mal auf deine Eltern, die dir eben diese innere Gelassenheit dann ja mitgegeben haben. Bill und Margie Mockridge, sie hat das berühmte, würde ich jetzt mal sagen, Improvisationstheater Die Springmaus in Bonn gegründet und dein Dad kennt man natürlich aus der Lindenstraße.
Ja. Also mein Vater hat es gegründet.
Dein Vater hat es gegründet?
Genau, meine Mutter war beim ersten Casting.
Ach so.
So haben die sich kennengelernt. Ja.
Beim ersten Casting gleich, und dann hat er sie gleich, okay.
Sie hat die Rolle bekommen.
Das glaube ich, ein Leben lang, ob sie sich das Casting so vorgestellt hat. Luke Mockridge, heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Luke Mockridge ist Comedian, er ist Moderator, er war auch schon mal, wie wir gerade erfahren haben, für den Deutschen Radiopreis nominiert vor 4 Jahren, ist gerade unterwegs mit seiner meiner dritten Tour, die heißt Welcome to Lucky Land. Wenn man Lucky Land betritt, ja, bist nur du lucky oder gehe ich da auch wieder lucky raus?
Also es ist ein bisschen, das ist meine dritte Show, also nach I'm Lucky, I'm Luke und Lucky Man halt jetzt Welcome to Lucky Land. Und ich habe ein bisschen so diesen Trilogie-Gedanken versucht jetzt auch in meinen Bühnenshows darzulegen. Ich sehe immer so ein bisschen, Karrierejahre sind so ein bisschen wie so Menschenjahre. Also als ich angefangen habe mit einem Lucky M. Luke, war das so ein bisschen das Kinderzimmer von dem, was ich so gemacht habe, von meiner Comedy. Es war sehr spielerisch, sehr laut, sehr, sehr bunt. Lucky Man würde ich jetzt so ein bisschen der identitären Pubertät zuschreiben. Ne? Wer bin ich überhaupt? Wer möchte ich sein? Natürlich immer so in diesem Social Media Gewand. Wer bin ich auf Facebook? Ist das oder auf Instagram? Ist das die gleiche Person, die ich auch im echten Leben sein möchte?
Hast du schon eine Antwort darauf?
Ich hab tatsächlich dann, versuche ich immer so ein Resümee zu ziehen nach jeder Show, und bei Lucky Man, bei meinem Selbstfindungsprogramm, bin ich so ein bisschen oft zu dem Entschluss gekommen. Eigentlich versuchen wir immer so vielen Leuten zu gefallen, ob es bei Social Media ist oder im Job oder sonst wo, aber der einzige Person, die wirklich entscheiden kann, ob du ein guter Typ bist oder nicht, ist die Kinderversion von einem selber. Also wenn der 10-jährige Luke in eine Glaskugel gucken könnte und jetzt den 30-jährigen Luke sehen könnte und sich denkt, boah, das ist ein cooler Typ, ich freue mich, erwachsen zu werden, ich habe keine Angst, weil der hat alles im Griff. Dann ist das eigentlich ein schönes Resümee. Also,
und kannst du diese Frage
nur
mit Ja beantworten?
Ich glaube, der 10-Jährige. Ja, also ich glaube, der 15-Jährige Luke wäre begeistert von mir. Ich habe Brüste schon mal gesehen. Mehr wollte er nie. Deswegen glaube ich, dass der begeistert wäre von mir.
Was ist geblieben? Wenn du sagst, vom 10-Jährigen ist der Blick auf die Welt, dieser kindliche Blick geblieben. Was ist vom Teenager Luke geblieben?
Ja, also ich glaube, dass man tatsächlich immer noch der gleiche Mensch ist. Egal, was im Leben passiert. Jetzt höre ich natürlich immer so Sätze wie, ja, bitte veränder dich nicht, jetzt wo du erfolgreich bist oder jetzt, wo du in den Medien bist oder im Rampenlicht.
Aber natürlich verändert man sich.
Ja, ich glaube ja und nein. Also ich glaube, man wird, also das Verhalten wird irgendwie amplifiziert, es wird lauter gemacht. Also wenn man von sich aus schon ein zurückgezogener Typ ist, dann wird man noch zurückgezogener. Wenn man schon so eine arrogante Arschlochhaftigkeit in sich drin trägt, dann...
Geht man in welche Sendung und wird wo Moderator?
Ich könnte jetzt wieder ZDF sagen, aber mein Anwalt rät mir davon ab.
Gut, du musst die Kosten tragen.
So ist es. Ja, ich glaube also, man wird einfach immer mehr zu sich selber, und ich glaube nicht, dass man sich wirklich großartig verändert. Und der 10-jährige Luke war eigentlich immer ein sehr schüchterner Mensch, war ein sehr schüchternes Kind und sehr ängstliches Kind, und habe diese Angst und diese Schüchternheit auf der Bühne überwunden. Also deswegen bin ich auf die Bühne gegangen, um mich immer wieder selber reinzulegen und mir so einen Kick zu geben. Und da kann ich das dann quasi ausleben, was ich mich im echten Leben nie getraut habe, kann ich quasi auf der Bühne komplett ausleben.
Wie würde man das in der Therapie nennen? Schocktherapie? Oder?
Ja, Konfrontationstherapie, glaube ich.
Ja, genau. Man kennt es ja von Leuten, die Höhenangst haben, die dann plötzlich irgendwo da auf Hochhäuser hier in Frankfurt dann gezerrt werden, und danach hört man nie wieder was von denen dann. Aber andererseits bleibt ja, das hast du eben selber auch gesagt, dieser Scheinwerfer der Öffentlichkeit. Es wird alles lauter gedreht und der Fokus oder die Lupe ist natürlich auch größer dann auf dich. Kann man trotzdem man selber bleiben, auch unter dieser Beobachtung, du füllst große Hallen? Also kann man sich selbst noch nah bleiben?
Ich glaube, wenn man das, ja, wie anfangs beschrieben, so ein bisschen das einfach als Job sieht. Das ist einfach mein Job, das ist mein Arbeitsplatz, und mein Job hat nichts mit mir als Mensch zu tun. Also ich bin zu Hause, und das ist auch ganz bewusst, bin ich Luki. Also meine Eltern nennen mich Luki, meine besten Freunde. Ich habe wirklich einen sehr, sehr loyalen, alten Freundeskreis von vor 1000 Jahren, und die kriegen das meiste gar nicht mit. Also die, das sind Leute, die...
Was macht der eigentlich?
Ja, also das ist dann meistens so, meine Eltern haben dich im Fernsehen gesehen, du hast irgendwie was gemacht. Also die haben auch zum Teil gar keinen Fernsehen, die befinden sich einfach in anderen Sphären, und das ist total erfrischend. Also die wohnen auch überall in Deutschland verteilt, und dann besucht man die mal ein Wochenende, und dann geht's da
um
deren
deine
Jobs.
Tour und deine aktuelle Sendung ist überall gepflastert. Eigentlich haben die keine Ausrede, dich nicht zu sehen auf den Plakaten.
Ja,
aber du hast deine Familie jetzt schon zweimal erwähnt. Ich habe es eben schon angesprochen. Gleich kommen wir auf deine Eltern zu sprechen. Bill und Margie Mockridge. 5 Geschwister hast du. Ihr seid 6 Jungs zu Hause. Und einer von denen, Luke Mockridge, ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Gleich mehr mit dir. Luke Mockridge ist heute unser Gast des Tages und wir haben eben schon gesagt, wir müssen mal über Family Business ein bisschen reden, weil du hast jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt, du bist natürlich in einem Umfeld groß geworden, in dem sowohl deine Eltern als auch deine Pateneltern, Dirk Bach und Hella von Sinn, das Comedy-Geschäft und die Öffentlichkeit natürlich kennen. In vielen Familienunternehmen gibt es einen Generationskonflikt bei der Übergabe, ja, von einer Generation in die nächste. Dann will vielleicht der alte Seniorchef nicht abtreten und der Junior drängelt und hat ganz andere Ideen. War das bei euch mal ein Thema? Eine Generation macht es anders als die nächste?
Absolut. Das ist ein großes Thema bei uns. Mein Vater ist jetzt 72 Jahre alt und hat, wenn man es ernst nimmt, 60 Jahre Berufserfahrung. Also der steht seitdem er 12 ist auf Bühnen und ist Schauspieler und macht Theater und Comedy und ist so ein Entertainment-Show-Pferd und hat natürlich auch eine sehr klare Meinung zu Dingen und das wird dann bei uns auch rege ausdiskutiert und dann muss man oder muss er sich auch damit manchmal auseinandersetzen, dass es eine Generationsfrage ist. Das wird aber bei uns sehr offen kommuniziert. Also meine Eltern sagen auch, ja, ne, also meine Mutter dann schön auf Reine schnell, ich bin alt, ich raff das nicht, ich find das doof.
Du mich mal erklären.
Genau. Und jetzt auch, wenn man über diese Fernsehgartennummer, das fanden
wie
die...
Wie hast du das deinen Eltern erklärt?
Ich habe meinen Vater angerufen, die waren im Urlaub, die waren in Kanada und ich habe meinen Vater angerufen und direkt danach gesagt, so, das wird wohl eine Ecke größer als zuerst gedacht. da wird jetzt was kommen und habe ich ihm die Idee skizziert und er hat sich kaputt gelacht, er fand das super. Auch Kinder haben das geschrieben, also zu dem Zeitpunkt war das ja die Idee, die aber noch hinter verschlossenen Türen war und ich habe ihm das erklärt und er sagt, das ist ja eine super Idee, ist ja total witzig. Mal gucken. Dann, als diese Empörungswelle sogar nach Nordamerika rüber schwappte, hat er sich dann auch inhaltlich dann davon distanziert und fand das nicht cool. Und da haben wir uns aber auch darüber dann unterhalten und das ist immer so eine sehr zielführende Diskussion. Aber ja, also dieses Generationsthema schwingt schon mit.
Also das heißt, für alle, die das zufällig den Fernsehgarten nicht geguckt haben, es gab einen Auftritt von dir, wo dann doch Stille war im Publikum. Und über Stille müssen wir nachher nochmal sprechen.
Gerne.
Ja, du hast Gags vorgetragen, die Kinder für dich geschrieben haben. Aber wenn wir jetzt nochmal auf deine Eltern gucken und wenn man sagt, alles, egal was jeden, sowohl die ältere als auch die jüngere Generation in diesem Medienbusiness betrifft, wird es offen miteinander diskutiert, dann heißt das ja auch, man muss Kritik aushalten. Ist die dann härter und direkter von den Profis, wie zum Beispiel Hella von Sinnen oder deinen Eltern, von Kollegen? Nimmst du das ernster, als wenn es zum Beispiel von Seiten der Presse kommt?
Also ich für mich höre mir eigentlich immer alles an und versuche dann rational Sachen rauszuziehen, die ich dann gut finde. Also
bist du verletzt dann? Leckst du deine Wunden und ziehst dich erstmal zurück oder bist du jemand, der dann in die Offensive geht?
Ich kann auch dann zurückbeißen, also wenn mein Vater irgendwie sagt, ja, das war aber jetzt nicht so geil und das so angreift, dann bell ich kurz zurück und sage, ja, aber deine Sachen sind aber auch nicht witzig. Und
hör doch mal rein bei genau. WDR 4, wenn genau. Ihr eure Radio-Comedy-Serie da zusammen macht.
Ja, genau, also das ist für mich als Sohn, das zu hören, ist Fremdscham hoch 1000, aber gut, so, das ist halt einfach nicht meine Generation, aber das sollen sie halt machen.
Also wer das nicht kennt, deine Eltern machen zusammen eine Comedy-Serie im Radio, ne?
Genau.
Das ist die Welle WDR 4. Ich glaube, heißt die nicht auch Margie und Bill?
Ich glaube Margie und Bill, ja. Ich habe das jetzt ein paar Mal gehört. Also meins ist es nicht. So eine Minute 30 kleine Clips, wo meine Eltern über das Eheleben sinnieren und reden. Und jetzt bin ich natürlich kein 60-jähriger verheirateter Mann. Deswegen ist die Schnittmenge von dem, was da präsentiert wird, und meinem Leben nicht besonders hoch.
Stimmt, wenn die Eltern über Sex reden, ist es ja schon immer peinlich. Kann man das eigentlich lernen? Gibt es so eine Art Humorpraxis, die dann aus der eigenen Familie kommt?
Ja, absolut. Also Comedy und Humor und was ist lustig und warum sind Dinge lustig, das wurde bei uns schon immer diskutiert. Also wir sind eine sehr katholische Familie, die sehr viel Wert darauf legt, immer zusammen zu essen und die Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Und da läuft dann auch kein Fernseher oder Radio, sondern es wird wirklich traditionell gebetet und dann wird zusammen gegessen und zwar jede Mahlzeit.
Auch heute noch.
Ja, jetzt wohnen wir natürlich nicht mehr alle zusammen, aber ich glaube, meine Eltern
ich
essen
dachte,
noch zusammen.
Ihr schaltet
ja.
Euch dann zusammen über so eine also, Videokonferenz, bevor
FaceTime,
du dann...
ja, aber wenn wir Weihnachten da sind, dann, also das wird sehr zelebriert bei uns und dann gibt es immer so einen regen Austausch. Und das Tolle ist, dass wir jetzt sechs Jungs sind, die alle irgendwie in dem im Entertainment-Business sind, immer in verschiedenen Rubriken, also der eine ist Musiker, der andere ist Schauspieler, der eine ist Regisseur, der wiederum einer ist Autor, also alle machen so Sachen und dann befruchten wir uns, also kreativ, alle gegenseitig und spiegeln unser Verhalten und das war von klein auf schon drin, also ich habe wirklich mit 5, 6 Jahren schon über Humor und Comedy und warum Dinge funktionieren und lustig sind nachgedacht.
Okay, dann denken wir beide gemeinsam gleich weiter nochmal drüber nach. Luke Mockridge ist heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und gleich geht's weiter hier. Ich finde, heute ist auch ein guter Tag, denn wir haben einfach einen guten Gast uns eingeladen. Luke Mockridge, Schauspieler, Moderator, Comedian und unser Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Die Eltern, deine Eltern sind ja auch Schauspieler und Kabarettisten. Du hast 5 Brüder. Die sind DJs, Autoren, auch Schauspieler. Also alle Familienmitglieder sind im kreativen Bereich, im Geschäft, in dem du auch tätig bist, tätig. Das macht 7 aufgeschlossene Menschen mit einer klaren Meinung. Nutzt du denn deine Familie auch als Testpublikum, Luke?
Ja, absolut, ja. Also,
wer eignet sich da besonders, die Eltern?
Also mein jüngster Bruder Liam ist tatsächlich der witzigste in der Familie. Also ich bin, glaube ich, auch gar nicht der lustigste.
Ja, der braucht eine Show.
Wenn Sat.1 den auch noch entdeckt, dann gibt es dann die große Liam-Show. Der ist tatsächlich witziger als wir alle zusammen.
Was hat der, was du nicht hast oder was du gerne hättest?
Der ist absolut furchtlos. Also der hat keine Angst vor gar nichts und ist... Der ist 4 Jahre jünger als Nummer 5 und der war immer so Baby und der hatte immer so eine Sonderstellung gehabt. Also der kam einfach rein und wir haben den einfach immer abgefeiert. Also da gab es keine Rivalität, da gab es keinen, weil der so hinten dran war und deswegen hat der ein Selbstbewusstsein, was einfach so unters Dach schießt, weil der ein Leben lang bejubelt wurde.
Der ist geboostert worden von allen anderen.
Total, wirklich. Brüdern, ne? Ja. Und das nimmt er jetzt, der ist jetzt 22 und lebt in Berlin und DJt und ist so einfach so ein Party-Dude, der einfach ein tolles, sorgenfreies Leben hat.
Du bist doch eigentlich auch immer angstfrei auf der Bühne, oder täusche ich mich? Du reagierst spontan auf das, was dir aus dem Publikum zugeworfen wird in Lucky Land. Du reagierst doch sonst auch unglaublich schlagfertig. Und du kannst mit Bananen telefonieren. Also ich meine, ehrlich gesagt, dafür muss man richtig...
Da muss man sehr furchtlos
sehr,
sein.
Sehr furchtlos sein.
Ja, aber das ist ja das Bühnen-Ich, was sich ja entschließt, so zu sein. Und das Ich-Ich, das macht das ungern. Also ich wäre gerne furchtlos und ich wäre gerne ein selbstbewusster Typ, der laut ist und Anekdoten erzählt und das entspricht eigentlich gar nicht so meinem Naturell.
Also dummerweise brauchst du eine Halle mit 10.000 Leuten und dann kannst du sein.
Um mich wohlzufühlen. Ja, da bin ich so die beste Version meiner, also so die optimierte Version meiner selbst tatsächlich, ja.
Eigentlich erstaunlich, dass man mit 5 Brüdern dann doch auch so schüchterne Schutzräume entwickeln kann, ne? In der Familie mit so einer selbstbewussten Mutter und mit so einem Vater und dann noch mit diesen Paten. Ich meine, muss man auch nochmal sagen, Dirk Bach und Hella von Sinnen, die haben dir wahrscheinlich auch nochmal und euch Jungs auch nochmal ganz schön was mitgegeben für diese Branche. Was glaubst du, hast du gelernt von Dirk Bach und Hella von Sinnen?
Also gerade was jetzt Humor angeht, das Herz immer das Handwerk schlägt. Dirk und Hella waren für mich oder sind für mich Menschen, die das immer mit wahnsinnig viel Herz gemacht haben und jetzt deswegen auch so erfolgreich sind oder waren, weil man sich einfach dann immer in den Mensch verknallt und nicht in den Inhalt. Und das finde ich für so eine lange Karriere sehr, sehr wichtig. Also dass man als Zuschauer quasi eine Verbindung mit dem Menschen hat, der da über den Schirm kommt.
Aber das hast du schon mitgenommen, dass Karrieren eben, und das muss man ja auch sagen, das erwartet ja nicht jeder, der jetzt ohne so einen familiären Background mit so viel Kabarett- und Comedy-Erfahrung aufgewachsen ist wie du, denkt ja, okay, ich habe jetzt hier mal eine Nummer, die läuft, das geht jetzt die nächsten 40 Jahre so weiter. Das hast du schon mitgenommen, dass das auch eine schöne Achterbahnfahrt sein kann, ja?
Ja, voll. Das ist Karrieren laufen wahrscheinlich immer so sinuskurvenmäßig auf und ab und ab und auf. Und aber das macht's ja auch spannend, ne? Also es gibt so diesen klassischen Karriereweg nicht. Und ich, bevor ich diesen Job gemacht habe und so ein bisschen damit gespielt habe in meinem Kopf, habe ich mich eigentlich genau darauf gefreut, auf dieses emotionale Achterbahnfahren und die Angst, die damit einhergeht, Zukunftsängste, die mich jetzt auch immer noch begleiten. Und klar, man weiß ja nicht, was morgen kommt und Karriere kann mit einem Bananentelefonat auch schlagartig vorbei sein.
Hattest du Angst, dass das einen Knick gibt in der Karriere?
Nee, eigentlich nicht. Dafür ist die Nummer ja viel zu harmlos. Also ich finde es ja tatsächlich sehr rührend, dass wir in einer Zeit leben, wo wir Zeit und Muße haben, uns darüber zu echauffieren. Das ist ja eigentlich das größte Kompliment, was man einem Land machen kann oder einer Gesellschaft, wenn man 3 Tage lang auf der Titelseite ein pinkes T-Shirt oder ein Bananentelefonat abbilden kann, dann kann es uns gerade aktuell nicht so schlecht gehen. Und das hat mich dann wiederum eigentlich für unsere Gesellschaft total gefreut, dass ich einfach mal 3 Tage da am Pranger stehen durfte. Also das da stand, das
genau. Hat mich jetzt und deine Eltern wirklich. Haben jetzt auch was zu tun und können all die Presseausschnitte ja den riesigen Stapel schön einheften und für dich archivieren.
Genau, für die Enkelkinder.
Für die Enkelkinder dann, genau. Luke Mockridge ist heute unser Gast und wir reden vielleicht nochmal über Nepal, denn du bist ja jemand, der sich mit Water is a Human Right sehr stark engagiert und ich glaube, wir beamen uns gleich vielleicht mal nach Nepal. Luke Mockridge bleibt unser Gast an diesem Sonntagmorgen. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und das Thema Klima ist ja zurzeit in aller Munde. Dafür gehen viele auf die Straßen und wir wissen alle, Wasser ist und wird in Zukunft ein rares Gut. Es wird eine umkämpfte Ressource noch stärker werden. Luke Mockridge ist heute mein Gast hier im HR3 Sonntagstalk und er nutzt seine Stimme und seine Reichweite auf Social Media für die Aktion Hashtag Water is a Human Right. Also Wasser ist ein Menschenrecht. Warum gerade diese Aktion, Luke?
Ja, das sind die Jungs von Viva Con Agua.
Die ziehen, glaube ich, alle in ihren Bann. Ne? Was haben die, dass so viele Prominente Ja sagen?
Die sind einfach, das ist ein cooler, funky Verein. Das ist sehr St. Pauli-mäßig angehaucht. Das sind eigentlich.
Du bist doch Leverkusen-Fan, das passt doch gar nicht.
Nee, ich bin Kölner. Kölner
Ach
Jung.
So.
Ja, da darf man nicht Leverkusen sagen.
Entschuldigung, wollte ich nur mal reizen.
Ich finde die einfach toll und für mich, ich meine, man setzt sich ja irgendwann mal mit dem Thema auseinander. Man bekommt eine Reichweite, man ist irgendwie dann in einer sozialen Verantwortung, diese Stimme auch zu benutzen. Ich habe mir immer gedacht, ey, ich stehe hier jeden Abend vor Tausenden von Leuten und hab per einem Klick auf dem Handy kann ich 1 Million Leute bei Instagram erreichen. Da muss doch in dieser Gleichung irgendwie ein grünes Plus rein. Also man muss doch irgendwie was damit
machen. Das war
auch
dein Gedanke. Da hat nicht das Management nochmal gesagt, sag mal, Luke, hier, da muss jetzt aber auch mal ein bisschen so im sozialen Bereich dich positionieren. Wo hast du Nein gesagt? Ich kann mir vorstellen, es kommen ja auch viele proaktiv auf dich zu und sagen, ja. Luke, wir hätten dich gerne dabei, wir wollen den Namen Mockridge haben und durch dich dann eben ein Thema in die Öffentlichkeit bringen.
Genau, also ich kriege sehr viele Anfragen, das liegt ja in der Natur der Dinge und ich finde es toll, wenn man sagen kann, man macht eine Sache, die dann aber richtig. Also und deswegen habe ich mich für Viva Con Agua entschieden. Wasser ist, water is a human right, Wasser ist Leben. Und das ist ein Gut, was wir jeden Tag brauchen, was wir hier in der westlichen Welt als total selbstverständlich erachten, weil also Trinkwasser im Hahn ist.
Und selbst bei 42 Grad alle Golfplätze noch schön wässern und Pools füllen im Garten. Der Sommer war ja extrem heiß. Spricht man anders drüber, wenn man dann einmal in ein Land gereist ist, wo der Zugang zu Wasser häufig sehr schwierig ist?
Ja, deswegen, ich habe dann mich für Wasser entschieden und für Viva Con Agua, weil ich dachte, wir müssen einfach bei der Wurzel anfangen. Also bevor man Projekt XY unterstützt, müssen wir doch erstmal das globale Erdgeschoss, und das ist für mich Wasser, müssen wir doch erstmal da ein Fundament draufsetzen. Und wir sind dann nach Nepal gereist und ich bin schon seit 6 Jahren bei Viva Con Agua, habe aber nie erster Hand erfahren, was diese Arbeit überhaupt auslöst. Also ich habe nie das Resultat gesehen. Natürlich kriegt man Bilder und Projekte und Links, die einem zugeschickt werden und dann guckt man sich das irgendwie in einem Hotel an, aber das ist noch sehr entfernt. Und dann sind wir mal 10 Tage darüber gereist und das ist wirklich unfassbar. Die beschäftigen sich jetzt in Nepal, weil das ja so oben liegt ja im Berg, also es liegt ja im Himalaya-Gebirge.
Da sind, glaube ich, mehrere Berge. Ja. Die ganzen 8000er sind da und man fliegt da, glaube ich, mit einer Airline hin, die Buddha Air heißt, oder? Ich war auch schon zweimal in Nepal und dann haben immer alle beim Einsteigen in den Flieger gesagt, man muss auf der Seite sitzen, weil dann siehst du die 8000.
Um den Everest zu sehen, genau.
Ja, genau.
Auf der linken Seite.
Genau. Und dann hatten aber einige rechts gebucht und wollten auch alle nach links. Und da war der Pilot dann ein bisschen nervös.
Sind alle auf die eine Seite. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Deswegen, durch die Höhe ist jetzt Trinkwasser jetzt nicht unbedingt das Problem. Da geht es dann mehr um die Sanitäranlagen. Mhm. Das ist auch eine Zweigstelle von Viva Con Agua. Da die arbeiten mit den Jungs von Goldeimer zusammen. Und da geht es um Sanitäranlagen und das Wash-Projekt. Und dann haben wir uns wirklich Sanitäranlagen und Schulen angeguckt, wo durch unsere Arbeit tatsächlich komplett funktionierende Toiletten und Waschbecken und das alles da verbunden, angeschlossen, was wirklich das Leben auf so einem Dorf in so einer Kommune mitten im Berg, wirklich massiv bereichert. Und das war ganz, ganz toll zu sehen, wenn man wirklich erster Hand erfährt,
das heißt,
was die Arbeit macht.
Du sprichst auch anders jetzt nochmal drüber, wenn du selber da warst. Ich meine, Nepal hatte ja auch Erdbeben, hat unglaublich viel aufgebaut, dann wurde wieder viel zerstört. Du hast ja auch in den Dörfern dann mit übernachtet, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann transportiert man vielleicht das Thema nochmal anders?
Also ich will jetzt auch gar nicht so missionarisch daherkommen und sagen, also ich finde so eine soziale Arbeit und so eine soziale Ader, ich muss das immer von meiner eigenen Eitelkeit trennen. Das war ein großer Konflikt in mir, auch als ich dann in Nepal war. Und du erlebst natürlich erster Hand, was da los ist. Du schläfst auf dem Boden, da laufen Ziegen durch dein Haus. Es gibt wirklich Viecher in der Nacht, die da in dein Bett krabbeln, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existieren. Also da ist jede Dschungelprüfung ein Witz dagegen.
Du brauchst gar nicht mehr ins Dschungelcamp, du warst.
Ja, ich hab's erster Hand erlebt. Aber ich tue mich dann auch immer schwer damit, irgendwie dann bei Facebook so rührende Bilder dann zu posten und so. Und guck mal, wie toll. Also ich muss das für mich noch ein bisschen auseinanderklamüsern.
Du bist da, weil du prominent bist und weil man natürlich sicherlich auch erwartet, dass du drüber berichtest. Aber wenn du da bist, willst du es eigentlich für dich erstmal erleben.
Tatsächlich,
als Privatperson, genau. Ja. Luke, verstehe ich das richtig?
Genau, also ich will das für mich erleben. Ich will einfach mal meinen Horizont erweitern und eben nicht in coolen Hotels absteigen, sondern mich vielmehr mit den Menschen auf diesem Planeten, auf diesem Erdball gemein machen und einfach mal das mal anknüpfen und gar nicht von oben herab, jetzt kommt der reiche weiße Mann aus Deutschland, der euer Leben verbessert, sondern ich bin sehr demütig und kleinlaut und gar nicht so Comedy-mäßig und jetzt rette ich euer Leben mäßig reingegangen.
Aber so jetzt gucken, wie leben eigentlich andere und ein bisschen Zeit für dich haben, ist momentan natürlich irgendwie extrem schwer, wenn man so viele erfolgreiche Sendungen gerade macht, weil du bist ja sehr erfolgreich im Abendprogramm, du bist unterwegs mit deiner Tour Lucky Land und über The Great Night Show sprechen wir gleich mit Luke Mockridge heute an diesem Sonntagmorgen und ich bin Bärbel Schäfer. Mein Gast im hr3 Sonntagstalk, Comedian Luke Mockridge, hat 1 Million Fans bei Facebook und 1 Million Follower bei Instagram. Von so einer Zahl kann ich ja nur träumen.
Wie viele Follower hast du denn?
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist so eine geringe Zahl mit 3000 oder was. In solchen Niederungen bewegst du dich, glaube ich, gar nicht. Ich brauche von dir einen Rat. Postest du Badehosenbilder? Postest du Tiger Print Kleiderbilder von dir?
Ich glaube, mein Konzept ist, dass ich gar kein Konzept habe. Also ich finde...
Das haben wir schon mal gemeinsam.
Ja, also ich finde alles, was bei Instagram oder bei Social Media so wirkt, als ob eine Absicht dahinter ist, ist, glaube ich, schon fatal. Typische Instagrammer, ich habe ein paar auch kennenlernen dürfen, das ist eigentlich... Ich finde, ein ziemlich toxischer Teufelskreis, also dieses ständige Herzen, Likes und diese messbare Popularität finde ich jetzt als Erwachsener schon heavy und als Beruf finde ich es komplett absurd, weil das ja Kinder jetzt auch irgendwie als Traum, ich möchte Influencer werden. Ich finde auch das Wort Influencer finde ich ganz grauenvoll, also dass man Menschen beeinflusst, das klingt ja wirklich wie so ein Propaganda, Teil einer Propagandamaschine. Ich bin Beeinflusser. Aber die Menschen streben irgendwie gerade danach. Ich find's für die Kinder tatsächlich tricky und schwierig. Also wenn man so eine Klasse mit 30 Kids hat und man kann anhand der Zahl sagen, wer wie populär ist und dass das dann vielleicht auch Auswirkungen auf das Miteinander in der Klasse hat, das finde ich, also das hätte mich hätte das sehr beschäftigt
gestresst,
damals.
Gestresst. Ja. Und du hast ja gesagt, du warst ja eher so mit 12, 13 eher noch schüchtern und bist es vielleicht zum Teil heute noch. Jetzt hast du den Freitagabend erobert mit The Great Night Show. Da haben ja viele jetzt gesagt, der Samstagabend und die Samstagabendunterhaltung ist tot und deswegen seid ihr auf den Freitag gegangen. Ja.
Ich glaube, dieses lagerfeuerige Wetten-das-Zeitalter ist einfach vorbei. Also meine Eltern wohnen in so einem Haus mit Sackgasse in Bonn und da war ich vor ein paar Jahren, irgendwann habe ich immer da gepennt und einen Kumpel besucht und bin dann nach Hause und bin so an so einem Haus vorbeigegangen, wo noch eine junge Familie drin wohnt und es war Samstagabend 22:30 und man konnte so in das Haus so ein bisschen reingucken und sah dann, wie die Mutter in der Küche mit dem Laptop, der Vater im Wohnzimmer Sportschau geguckt hat, der Sohn oben links im Zimmer PlayStation und rechts in einem anderen Zimmer der andere Sohn irgendwas anderes gemacht hat. Zum einen ist das ein sehr creepy.
Ja,
zum einen ist es sehr creepy, dass ich mir das angeguckt habe und diese Familie beobachtet.
Ja, dass du die Scheibe von außen angeatmet hast und dachtest, okay.
Aber das ist ein Bild, was ich tatsächlich sehr aktuell finde. Also dieses, dass man das, die Couch zu so einem großen Familienevent macht und Wetten, das läuft und alle haben so ein gemeinsames Erlebnis. Das
aber ist, trotzdem
glaub ich, selten.
Versuchst du es ja. Also ich meine, man kann jetzt auch nicht am Freitagabend antreten und sagen, ich mache The Great Night Show, in der ja Kinder mitmachen, in der es Show-Acts gibt und will jetzt nicht die Generationen verbinden. Ich glaube, nur auf eine Generation sich zu konzentrieren, das ginge ja auch nicht, wie Joko und Klaas das vielleicht machen.
Ich versuche mal sehr bei mir zu bleiben und das zu tun, was ich toll finde. Und wenn es Leute anspricht, ist es schön. Und wenn es Familien sind, ist klasse. Wenn es ein buntes Ehepaar oder Kinder oder Erwachsene oder Kamele sind, mir eigentlich egal. Also
was macht die Show denn aus? Was würdest du sagen? Wofür steht diese Sendung?
Ich ertappe mich dabei, dass wir mit großem Spaß so klassische Fernsehunterhaltung machen. Also es ist, also eine Late-Night-Show hat ja bestimmte Regeln und Gesetzmäßigkeiten und die halten wir ein und...
Welche sind das zum Beispiel?
Ja, dass man einen Talk hat, dass man einen Wochenstand-up hat, dass es Einspielfilme zu bestimmten Themen gibt, dass man so ein eigenes Ensemble, so eine Showfamilie auch hat. Das sind bei mir meine Eltern, die kommen vor. Wir haben den kleinen 8-jährigen Robin, 10 ist er mittlerweile, den wir gerne mal fernsteuern oder der mir lustige Stand-ups für den Fernsehgarten schreibt. Also... Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die bekannt ist und wir blasen es einfach ein bisschen auf und machen statt late great und ich versuche tatsächlich einfach gute Unterhaltung zu machen und wenn das Leute gut finden, super und wenn das Leute ganz schrecklich finden, dann sollen sie gerne was anderes gucken, also ich versuche mich da keinem aufzuzwingen.
Jetzt Freitag war die dritte Sendung.
Ja.
Was hat dir da am besten gefallen?
Ich war begeistert von Sarah Connor. Also Sarah Connor ist...
alle stehen auf Sarah Connor.
Ja, und ich habe immer so ein bisschen, da habe ich mich dann selber in meiner eigenen Klischeefalle ertappt, dass es so, ja, Sarah Connor kommt, und dann habe ich so, Mädelsmucke und habe dann einfach so vorschnell das in so eine Schublade gesteckt und ich höre mir immer so ein bisschen auch die Musik an, die dann gerade aktuell ist, wenn ein Gast kommt, bereite mich so ein bisschen darauf vor. Und da war dann auch diese Vincent-Nummer drauf, die ja auch dann im Radio nicht gespielt werden durfte, aufgrund der Textzeile, Vincent kriegt keinen Hoch, wenn er an Mädchen denkt.
Wir haben es gespielt gleich von Anfang an.
Jawohl,
ja, das ist... HR3 ist
ja,
das klar.
Ja, sehr gut.
Hör mal.
Ich fand die klasse. Also ich finde, die Nummer ist super. Das ist eine richtig scharf, gut gesungene Soul-Nummer. Das ist schön instrumentalisiert. Die singt wirklich bestialisch gut. Also Sarah ist, es gibt viele Sängerinnen und Sänger
also
in Deutschland.
Also die kann das auch, willst du damit sagen?
Boah, aber wie? Und das finde ich immer geil. Also wenn so fast schon so ein amerikanisierter Standard irgendwie im Talent dann auch drin ist. Ne? Also in Amerika sagt man immer, die können viel besser Entertainment, die können das alles. Und in Deutschland ist alles so ein bisschen stiefmütterlich. Also Sarah ist für mich Vollprofi und hat auch geil mitgemacht und war sehr lustig. Wir haben eine schöne Finalnummer gemacht, wo wir im Auto gesungen haben, unter anderem auch Vincent. Also
oh,
die ist ein
wie
Vollprofi.
James Corden, den
genau.
Ich ja. Oh mein Gott,
ja, wir
das
haben
ist ein
britischer
Comedian, den ich unglaublich liebe. Und das habt ihr praktisch nachgestellt. Ihr setzt euch ins Auto, du fährst.
Nee, sie wollte unbedingt fahren. Es war natürlich,
okay.
Wir haben im Studio
oder
ein
hast du
Auto.
Keinen Führerschein?
Ich habe einen Führerschein, aber jetzt sagen wir mal punktemäßig wäre ich in der Tabelle knapp hinter Leipzig. Ich würde nicht gegen den Abstieg spielen, wenn meine Punkte in Flensburg Fußballpunkte wären.
Luke, du bist unser Meisterschaftskandidat heute hier im HR3 Sonntagstalk. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast heute an diesem Sonntag ist Luke Mockridge. Und mit Welcome to Lucky Land, so heißt sein aktuelles Bühnenprogramm, ist er gerade auf Hallentour unterwegs. Das ist ausverkauft und jetzt gibt es sogar noch zusätzlich ein paar Extratermine, weil Luke Mockridge eben einfach so begehrt ist. Und Luke, du bist jeden Freitagabend jetzt auch noch im Fernsehen zu sehen, machst deine große Show, die Great Night Show. Wie managst du das eigentlich? Ist das nicht ein bisschen viel Work-Life-Balance, muss ich mir Sorgen machen.
Ich bin jetzt gerade nicht auf Tour tatsächlich. Also ich bin dann in diesen 8 Wochen, wo wir Show haben, bin ich komplett in Köln und arbeite aus dem Büro aus. Wir drehen jeden Tag und schrauben an der Show. Und mit Ende der Show beginnt dann sofort wieder die Tour. Also ich habe noch 2 Monate Tour dann, November, Dezember.
Das heißt, du hast überhaupt gar keine Auszeit dazwischen gehabt? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich, Luke.
Nee, das ist tatsächlich
doch
keine Auszeit.
Brauchst du noch keinen Schlaf? Brauchst du keine Ruhe? Will man nicht auch mal weg von all den Teams, von all den Leuten, mit denen du die ganze Zeit da noch abhängst?
Ja und nein. Also es ist tatsächlich so eine Hassliebe. Ich hatte letztens einen Tag frei und wusste überhaupt nichts mit mir anzufangen. Also ich sitze dann wirklich
Siehst
zu Hause.
Siehst du, du hattest schon zu lange nicht frei.
Wahrscheinlich, ja. Also vielleicht muss man irgendwann mal ein Sabbatical machen oder einfach mal ein Jahr nichts oder mal eine längere Sommerpause. Ich Arbeite aber jetzt gerade gerne, mir macht das Spaß.
Nee, weil du gerade nochmal, als wir über Nepal gesprochen hast, ja auch gesagt hast, eigentlich gibt es auch eine ganz große Neugier bei dir zu gucken, wie leben andere an anderen Orten dieser Welt, ja, was machen vielleicht Comedians an anderen Orten oder dich nochmal inspirieren lassen, vielleicht auch von Natur, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Und auf der anderen Seite hast du natürlich immer einen vollen Terminkalender, du kommst ja gar nicht raus und kommst gar nicht dazu abzuschalten. Also diese Sehnsucht wird momentan nicht gestillt.
Tatsächlich nicht, nee. Aber
gibt sie denn?
Ja, ja, aber in so einer abstrakten Zukunftsversion. Also ich habe
irgendwann rufe ich mal irgendwelche Freunde an und mache mit denen dann Urlaub, oder?
Ja, nee, mehr so in so einem Familienkosmos. Mhm. Also ich kriege meine Freunde tatsächlich, die sehe ich schon und wir geben uns da große Mühe, dass ich auch dann mal irgendwie eine Woche mit denen wegfliege oder so. Oder wir besuchen die dann in ihren Städten.
Bist du dann der Motor für die Freundschaft, weil du auch so viel beschäftigt bist? Bist du derjenige, der immer wieder anruft oder sagst, jetzt habe ich ein Zeitfenster frei?
Ich glaube, ich bin der, der am meisten auf diese Freundschaft angewiesen ist gerade. Also meine Truppe, meine Bonner Jungs, die haben ihre Jobs und haben ihre Partner und haben ihr Leben und das läuft sehr gut und ich bin eigentlich immer der Motor, der sagt, komm, lass uns mal treffen und komm, hier machen wir mal ein Meeting, also WhatsApp-Gruppe aufmachen und jetzt alle nach Berlin und wir besuchen den sowieso und der hier hat Geburtstag. Also ich bin dann schon jemand, weil ich das auch sehr brauche. Also ich brauche meine Dudes an meiner Seite.
Warum? Was schenken sie dir? Was ist das nochmal für ein Schutzraum?
Andere Themen tatsächlich. Also einer ist Luft- und Raumfahrtsingenieur, einer ist Grundschullehrer, einer ist Professor der Biologie und forscht mit Bienen und einfach mal 2 Stunden sich anzuhören, was die Bienen so machen und dass die sehr bedroht sind und was für kolossale Schäden passieren, wenn die Bienen aussterben, dass es ein globaler Dominostein ist, wenn der fällt, dann hat das verheerende Konsequenzen. Das finde ich einfach sehr viel spannender als Quoten, Tickets, Zuschauer, Gags und Kollegen-Gossip. Also für mich ist das ist tatsächlich so ein bisschen Urlaub.
Größter Kollegen-Gossip, der gerade rumgeht. Sorry, mich würde das Bienen, finde ich, super spannend.
Ja. Aber Bienen schon
aber,
und gut.
Aber
hast
jetzt
du gehört
wir,
was?
Ja. Ja. Komm, was ist der größte Gossip?
Ach, das ist ja das Geile an Gossip ist ja, dass es hinter verschlossenen Türen passiert und nicht im Radio.
Wir spielen jetzt einen Song und dann verrätst du mir alles.
Und dann erzähle ich dir das.
Und dann müssen wir noch über deine Battle mit Faisal Kawusi sprechen.
Oh,
okay?
Gerne.
Luke Mockridge ist heute unser Gast. Luke Mockridge ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Und wer Luke kennt, der weiß, dass du dich gerne und auch schon seit langem in all deinen Shows battles. Also du magst den Wettstreit, du magst das Wettrennen und das besonders gerne eben mit deinem Comedy-Kollegen Faisal Kawusi. Woher kommt eigentlich dieser Spaß an diesem sich messen wollen?
Ich glaube, das ist seit Anbeginn der Zeit misst man sich gerne mit anderen. Ich weiß nicht, ob es ein exklusives Männerding ist, dass man sich immer reibt.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, diese Battle-Kultur pflegt ihr mehr als wir Frauen.
Ja, das kann man jetzt als Klischee sehen, aber in Zeiten von Gender-Wahn kann man da jetzt auch wieder einen Shitstorm kreieren, wenn man das jetzt behauptet. Deswegen bin ich da jetzt vorsichtig und möchte jetzt niemanden ausschließen mit meiner These. Aber auch in meiner Familie mit 5 Brüdern, höher, schneller, weiter, besser, guck mal, was ich kann mehr als du. Das ist schon immer eine Zutat.
Also das alte Ringen um die Aufmerksamkeit der Eltern.
Ich glaube, das schwingt tatsächlich wahrscheinlich immer mit.
Und Faisal Kawusi ist auch kein Einzelkind. Du hast 5 Brüder, der kennt das auch.
Der kennt das auch, der hat auch sehr viele Geschwister.
Was machen Einzelkinder dann? Die kennen das gar nicht.
Das würde mich auch mal interessieren. Weiß nicht, ob man das so benennen kann, was der Unterschied zwischen Einzelkinder ist und jetzt Leute, die viele Geschwister haben. Ich war mal mit einem Einzelkind zusammen, einer meiner Ex-Freundinnen vor Jahren war Einzelkind. Und da hat man schon gemerkt, dass... ihr war es wichtig, sehr viel Aufmerksamkeit und Augen zu bekommen und mir tatsächlich so gar nicht. Also ich habe immer schon geteilt und ich meine, ein Einzelkind kriegt 5/6 mehr Liebe, als ich es bekommen habe, wenn Eltern jetzt 100% Liebe zur Verfügung haben. Ja, ich glaube, das verändert einen dann schon.
Und deine aktuelle Freundin ist die Einzelkind?
Die aktuelle Freundin ist gar nichts.
Die
ist gar kein Kind. Die gibt es nicht.
Was? Du bist Single?
Ich bin tatsächlich Single.
Du bist
Single.
Frei, du bist auf dem Markt.
Ich bin
und,
zu haben.
Ja, es gibt ja den einen oder anderen, der dann im Netz sucht. Machst du das?
Ich habe tatsächlich, wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, es gibt ja diese Single-App Tinder. Mhm. Und ich bin jetzt im Sommer mit einem Wohnwagen alleine durch Schweden gereist. Und wenn man jetzt an Schweden denkt, da gibt es natürlich einige Klischees, die damit einhergehen. Und wenn
du
man durch
in Schweden getindert.
Ich habe in Schweden getindert. Was klingt wie so ein Tees Ullmann-Lied, ist aber tatsächlich meine Realität gewesen. Und es ist unglaublich, wie dieses Klischee bestätigt wird. Also der Genpool in Schweden ist unfassbar. Aber ich bin gemeldet worden, weil ich mich mit meinem Gesicht und mit meinen Bildern und meinem Namen da angemeldet habe. Und Tinder Schweden hat wohl nicht geglaubt, dass dieser deutsche Comedian gerade auf der Suche ist, sein schwedisches Glück zu finden. Und dann bin ich da rausgeflogen und bin jetzt geblockt von dieser App. Also leider.
Also du kannst auch nicht mehr tindern in Deutschland, Ungarn oder Italien.
Da kann ich nirgendwo mehr tindern. Ich habe wahrscheinlich in Nordkorea wird es noch funktionieren.
Oh Gott,
aber
du wirst dein Leben lang und am Ende noch Single bleiben. Ich mache mir Sorgen, Luke.
Vielleicht geht's übers Radio. Vielleicht kann man jetzt hier über irgendeine Zuhörerin, die sich angesprochen fühlt.
Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Wir haben noch ganz kurz unseren Fragenhagel. Ich fange den Satz an und wenn du Lust hast, kannst du ihn gerne beenden.
Ich habe Lust.
Manchmal wäre ich gerne Joko Winterscheid, weil
ich dann größer wäre, als ich es jetzt bin.
Ich habe noch keinen Podcast, weil
ich glaube ich der Letzte bin, der keinen Podcast hat, weil jeder einen Podcast hat und ich schwimme gerade gegen den Strom und habe keinen.
Wenn ich dann doch Profifußballer geworden wäre, dann
dürfte ich wahrscheinlich tindern.
Ja, oder andauernd mit so einem Kulturbeutelchen.
Genau, der Louis Vuitton Waschbeutel. Und ich wäre Tätowierter.
Ja, das stimmt. Hast du eigentlich ein Tattoo?
Ich habe ein kanadisches Ahornblatt auf meinem Gesäß.
Ah, als Dankeschön an deinen Dad. Oder war das eine Wette mit Faisal Kavusi?
Es war tatsächlich eine Wette, die wir in der Show hatten. Und ich habe mir in Kanada habe ich mir dann das Ahornblatt tätowiert. Weil Tattoos bei uns immer sehr dämonisiert wurden in der Familie. Das galt immer als Assi. Tattoos sind Assi. Und das war ein großes Damoklesschwert. Schwert, was über uns hing, dass Tattoos ein ganz, ganz schlimmes Ding sind und ich wollte einfach auch so als Gruß an das Kind Luke, das immer so Angst davor hatte, diese Tattoo-Welt entdämonisieren und habe mir dann einfach ein Ahornblatt auf den Hintern tätowiert. Ich freue mich auch immer, wenn es gesehen wird.
Und wenn es jemand erkennt, wir haben ja gerade gesagt, so mancher Instagrammer weiß vielleicht noch nicht mal, was das Ahornblatt bedeutet.
Das stimmt, ja. Girl, du hast eine Marihuana, ein Marihuana-Blatt auf dem Hintern in Rot.
Harald Schmidt war der Jan Böhmermann der 90er. Glaubst du eigentlich, dass jede Zeit, jede Generation so ihren eigenen Humor hat?
Definitiv. Also ich glaube, wenn man zurück in die 90er denkt, war das sowohl wirtschaftlich, auch gesellschaftlich, auch so, wenn man jetzt so an Kriege denkt und bevor irgendwie alles digitalisiert war, die stärkste und glücklichste Zeit unseres Lebens. Also ich meine, wir haben 10 Mark für ein Lied ausgegeben. Man hat ja Singles gekauft für 10 Mark. 10 Mark für ein Lied, das ist absoluter Wahnsinn.
Und wie lange wir dafür sparen mussten.
So, und ich glaube, in dieser so glücklichen Zeit konnte man sich einen Harald Schmidt, der ja sehr zynisch und Dirty Harry, wie er genannt wurde, konnte man sich so leisten. Jetzt sind wir in komplizierteren Zeiten und ich glaube, man lechzt ein bisschen nach Wohlfühl und nach einer warmen Decke. Und diese Decke bin ich.
Unsere Federbettdecke, Luke Mockridge. So. An diesem Sonntagmorgen, ich fühle mich schon ganz warm umhüllt. Wer Lust hat auf mehr und vielleicht sogar die eigene Bettwäsche mitbringen möchte, dem empfehle ich Welcome to Lucky Land. Das ist in und um Hessen am Samstag, den 9. Mai in Mannheim in der SAP Arena, nur damit du schon mal weißt, was du da machst.
Ja.
Und am Samstag, den 23.05. in Frankfurt in der Festhalle.
Ja, du hast mich ja im Besuch schon in der Festhalle.
Ich habe
dich
schon, ja, genau. Ich hatte sehr viel Spaß und ja, wir haben die Fragen für diese Sendung vom Seniorenheim und von den Grundschülern hier um die Ecke schreiben lassen.
Ja.
Würdest du jetzt sagen, never ever again oder kommst du wieder?
Zu euch?
Ja.
Zu dir?
Zu mir.
Bärbel, ich komme, wenn du rufst, bin ich da.
Ich danke dir. Hab einen schönen Sonntag.
Dir auch.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.